und Inge.
Zwei Stimmen, vier Kulturen.
Hallo, Herr Doktor.
Hallo, Herr Professor.
Ja, herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge. Wir haben ja versprochen, dass wir heute mal ein neues Werk unseres Spiegel-Bestseller-Autors etwas näher anschauen wollen. Genau, der da. Und vielleicht ganz zu Anfang, es ist ja kein komplett neues Werk, es ist eher ein Update. Und wer den Titel vom Alten natürlich sieht, der wird auch direkt verstehen, warum das möglicherweise ein Update gebraucht hat. Nämlich Verschwörungsmythen, woher sie kommen, was sie anrichten, wie wir ihnen begegnen können. Und damit wir natürlich auch alle verstehen, dass die Person vor mir genau die richtige Person für dieses Werk ist, dachte ich mir, fange ich mal kurz sozusagen am Ende erstmal an, bevor wir dann zu ein, zwei Inhalten kommen und ich dir direkt das Wort überreichen darf. Ist auch relativ kurz. Also, Dr. Michael Blume, Religions- und Politikwissenschaftler, ist Beauftragter gegen Antisemitismus in Baden-Württemberg. Der evangelische Christ ist mit einer Muslimin verheiratet. Für seinen Blog wurde er 2009 von den führenden Wissenschaftsbloggern mit dem Scilogs-Preis ausgestattet. Als erster Deutscher wurde er in das internationale Forschungswerk der Evolutionary Religious Studies berufen. 2015-16 verantwortete er das Sonderkontingent des Landes für schutzbedürftige Frauen und Kinder aus dem Nordirak. Und jetzt, spannend vor allem für dieses Buch, wie ich finde, er hat über Religion und Hirnforschung in Klammern Neurotheologie promoviert. Er wurde 2018 von der Landesregierung Baden-Württemberg zum ersten Beauftragten gegen Antisemitismus in Deutschland berufen. Michael Blume lernt Medienethik am Karlsruher Institut für Technologie, KIT, und bloggt bei den Scilogs von Spektrum der Wissenschaft. 2022 erhielt er die deutsch-jüdische Otto-Hirsch-Auszeichnung. Michael, du wurdest ja regelrecht aufgefordert, ein Update zu verfassen. Magst du uns mal was dazu erzählen?
Ja, sehr, sehr gerne. Das ist also ein bisschen eine wilde Geschichte. Du hast es erwähnt, also Verschwörungsmythen 2019, das war damals wirklich auch ein Versuch zu sagen, ich schreibe hier mal anders. Also ich schreibe große Schrift, nicht die üblichen wissenschaftlichen Werke mit ewig langer Fußnotenliste, sondern verständlich, knapp. Also unsere Vorstellung war, jemand, der am Bahnhof quasi sagt, ich nehme mir was für die Bahnfahrt mit und quasi schnellen Überblick haben will, auch wenn sich das Licht mal ändert. Ja, bei einer Bahnfahrt ist ja nicht so einfach, gut zu lesen und nicht ein Zweitstudium. Ja, also nicht nochmal so ein, ich habe ja viele Bücher geschrieben, die auch ein bisschen dicker sind und wissenschaftlich sind. Und das war quasi der Versuch, das mal runterzubrechen. Und das war recht erfolgreich. Also es hat zwei Auflagen bekommen. Das erfolgreichste Spiegel-Bestseller war Islam in der Krise, aber Verschwörungsmythen hat schon auch funktioniert. Also sozusagen wirklich zu sagen, was wir ja auch hier in unserem Podcast versuchen, nicht immer nur auf so einer akademischen Ebene zu bleiben, sondern verständlich zu formulieren.
Wenn ich da kurz direkt sogar mal einhaken darf. Ich habe ja das Buch relativ kurzfristig gekriegt per Kurier, sage ich mal, vorgestern Abend. Mit Kurier meinen wir natürlich deinen netten Sohnemann, der sich bereit erklärt hat. Das heißt, ich hatte eigentlich ja super wenig Zeit gehabt, das zu lesen in dem Zusammenhang. Ja? Und ich habe mir gesagt, komm, so zwei, drei Seiten kannst du ja mal lesen, um auch ungefähr Ahnung zu haben, worum es ging, wobei ich den alten ja auch schon gelesen hatte. Und zu meiner eigenen Überraschung musste ich feststellen, ich bin damit an einem Tag fertig geworden.
Ja.
Es sind, klar, formell sind das was, 150 Seiten, jetzt für ein Buch, sage ich mal, nicht wahnsinnig viel. Aber das kann ja immer noch theoretisch dadurch gehindert werden, indem das unnötig verkompliziert ist. Ja, und ich sag mal, jetzt sind wir, die meisten sind nicht doof, sage ich mal, zum Lesen. Und da reicht das ja meist auch. Und das meine ich im positivsten Sinne, wie man es meinen kann. Das Buch ist wirklich sehr einfach und sehr verständlich geschrieben. Wo es notwendig ist, habe ich natürlich gesehen, sind natürlich diverse Fachbegriffe drin. Die werden aber fast im selben Zuge auch erklärt und sind, so als kleines Fazit, auch sehr, sehr zugänglich einfach. Ich würde mal sagen, für alle Altersschichten auch. Ich schätze mal, das hast du dir auch schon ein bisschen dabei gedacht, dass das
eine
Absicht war.
Also es war genau das, also auch was wir beide machen, ist ja in jedem einzelnen Wissenschaftsbereich explodiert das Wissen. Ja, also das ist Ökonomie, Soziologie, Psychologie, Religionswissenschaft. Jeder einzelne Themengebiet hat heute viel mehr Wissen zur Verfügung als noch vor 20 Jahren. Und KI beginnt ja auch gerade erst. So, und jetzt, glaube ich, beginnt einfach auch die Herausforderung, schaffen wir das, das Wissen so zu komprimieren, dass es auch für Menschen anwendbar wird. Früher hat man ja gesagt, es gibt quasi die eigentliche Wissenschaft und dann die Populärwissenschaft. Aber du bist ein Professor von BWL. Du bist, verstehst du das sozusagen? Ich würde jetzt auch nicht sagen, ich schreibe für den inneren Populärwissenschaft, sondern ich versuche so zu schreiben, dass jemand, der nicht von meinem Fach ist, sozusagen sofort einen Zugang dazu bekommt. Und jetzt mit dem Boten, es ist nämlich tatsächlich ein bisschen witzig. Ich habe das gerade erst im Februar dann beendet. Der Verlag hat gesagt, komm Michael, schreib nochmal. Du musst es nur überarbeiten. Das war ja sozusagen gut. Genau, aber es war dann tatsächlich so, dass ich festgestellt habe, dass sich ganz viel Wissen schon verbreitet hat. Also ich muss nicht mehr erklären, warum man besser Verschwörungsmythen sagt als Verschwörungstheorien. Das wissen inzwischen die meisten Leute. Auch viele Journalistinnen und Journalisten, das haben die schon gehört. Das heißt, ich konnte wirklich ganz viel Aktuelles reinnehmen. Elon Musk, künstliche Intelligenz. Ich musste gar nicht mehr erklären. Das war total schön, dass ich das Gefühl hatte, was vor einigen Jahren noch wahnsinnig neu war, hat sich jetzt schon im öffentlichen Bewusstsein durchgesetzt. Und das Zweite war, dass der Verlag dann mich anrief und gesagt hat, Michael, übrigens, wir haben Vorbestellungen, wir ziehen es um einen Monat vor. Genau. Und also meine eigentliche Präsentation im Hospitalhof von dem Buch ist erst Ende Mai. Also es ist sozusagen, es hat mich ein bisschen überrollt und deswegen sind auch die Autorenexemplare noch gar nicht da und ich habe dir quasi mein Exemplar vorbeibringen lassen.
Genau.
Also es ist sozusagen tatsächlich, hier passiert gerade irgendwas. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass es neben den klassischen Fachbüchern, die es weiterhin geben muss und geben wird, auch so eine Kategorie gibt von, ich sage mal, Büchern nicht populärwissenschaftlich, sondern komprimiert. Die sagen, hey, ich biete dir Wissen über ein Fachgebiet an, das du aber an einem Tag dir auch aneignen kannst. Wenn du Lust hast, knie dich da rein. Und du hast 1000 Möglichkeiten, das zu vertiefen. Aber ich verlange nicht mehr von dir, dass du 300 Seiten und so einen Fußnotenapparat liest, bevor du überhaupt mitreden kannst. Verstehst du, was ich meine?
Ja, absolut. Das ist ja das, was ich so löblich finde in dem Zusammenhang, weil das ja etwas ist, diese einfache Sprache. Also einfach klingt immer abwertend, aber so meinte ich das wirklich überhaupt nicht. Das sage ich auch meinen Studis immer, wenn sie wissenschaftliche Arbeiten etwas schreiben. Je einfacher, es ist ja auch ein Ausdruck der Intelligenz, würde ich sogar behaupten, wenn du es schaffst, in möglichst einfachen Worten deine Gedanken zu übertragen, ohne unnötig dich zu sehr zu verklausulieren oder unbedingt irgendein Fremdwort nutzen möchtest. Und wir wissen ja auch, und das passt ja auch zu dem Thema, dass gerade diese, was ich mal Gegenseite nennen möchte, genau diese Sprache nämlich spricht. Aber die pervertieren häufig den Gedanken insofern, als dass sie ja nicht nur die Argumente selbst vereinfachen, sondern auch die Daten, die vielleicht auftauchen. Denn so viel sei ja auch gesagt. Vieles von dem, was ich jetzt einfach mal Spinnereien auch nennen möchte, ist ja irgendwo ganz entfernt in Realitäten und in Daten gefangen sozusagen. Und die Leute ziehen sich meistens ja das raus, was sie wollen. Und je weniger Daten ich aus der Realität rausziehe und die versuche zu erläutern, desto einfacher habe ich es, jemanden zu überzeugen, der vor allem wahrscheinlich sowieso in diese Richtung neigt. Also warum nicht auch diese Sprache sprechen vom Level her, aber das dann auch noch mit schönen Beispielen, sage ich mal, untermauern. Denn das will ich auch nochmal gesagt haben. Es geht in diesem Buch nicht darum, habe ich zumindest so nicht lesen können, jetzt jeden einzelnen aktuellen Mythos aufzudecken. Das ist nicht Ziel des Buchs. Also wer das sucht, kann man eh im Internet machen, braucht man dafür nicht. Sondern wirklich so ein bisschen in das dahinter zu schauen. Ja, wie entsteht sowas? Was sind so die Beweggründe? Da lesen wir auch viel über Religion, deswegen auch nochmal so mit Neurotheologie mit drin. Also auch viele Dinge, wo sich der Leser, ich zumindest, in dem Fall auch noch gar nicht so richtig bewusst waren.
Genau. Ich meine, das ist letztlich der Punkt. Religion und Hirnforschung, die damals sogenannte Neurotheologie, das war ja auch für mich so ein Aha-Erlebnis. Also ich bin da rangegangen als Religionswissenschaftler und habe gedacht, was haben uns die Biologen schon zu sagen? Ja, also und stattdessen war ich dann, also natürlich kann man damit nicht Gott belegen oder widerlegen, aber man kann durchaus verstehen, wie sich die Gehirnstrukturen entwickelt haben. Und das hat meine ganze Forschungsrichtung dann verändert. Zum Beispiel bin ich dann in die Evolutionsforschung gegangen. Also wie hat sich unser Gehirn so entwickelt, dass es Religiosität und Spiritualität hervorbringen kann? Genauso wie ja Musikalität, ja, oder Kreativität. Aber es ist eben genau, wie du sagst, Verschwörungsmythen, der Fachbegriff dafür wäre, leisten Komplexitätsreduktion. Also sie machen schwierige Sachen, vereinfachen sie. Ja, an der Covid-19-Pandemie sei eine jüdische Biowaffe. am Geburtenrückgang seien die Feministinnen schuld, ja, die Frauen. Dass wir Zuwanderung haben, das sei Great Replacement, ja, wir werden ausgetauscht und so weiter. Das heißt sozusagen, Verschwörungsmythen dienen dazu, unglaublich komplexe Prozesse runterzubrechen auf einen einfachen Freund-Feind-Erzählung. Die sind schuld, mehr brauchst du nicht wissen, die sind schuld. Und das ist sozusagen das, was Verschwörungsmythen anbieten. Und da fallen ganz viele Leute drauf rein, auch hochintelligente Leute übrigens. Und ich glaube jetzt, wenn wir dagegen arbeiten, indem wir alles immer nur komplizierter machen, haben wir keine Chance. Also wenn ich dann sage, nein, also jetzt hören Sie mir mal, der Antisemitismus kann ich Ihnen genau erklären, der hängt damit zusammen mit der Alphabetisierung und dem Bildungsneid und der Demografie. Und natürlich wissen wir das alles wissenschaftlich, aber dann habe ich die Leute verloren. Weißt du, ich meine, ich rede in Schulen, ich rede, vorgestern im Männerfeschper in Plüderhausen, das ist eher ökumenisch, da sind tolle Leute dabei, aber ich muss sozusagen jeweils gucken, wie erreiche ich die Adressaten, was interessiert die Menschen eigentlich? Und so entsteht dann eben der Ansatz, dass ich sage, ich erkläre jetzt nicht jeden einzelnen Verschwörungsmythos, sondern ich versuche einfach zu erklären, relativ einfach, wie entstehen die Dinger? Und wie haben die sich entwickelt? Und was können wir dagegen tun? Sozusagen wie so eine Art Schlüssel. Die schönste Vorstellung, ich weiß nicht, ob es gelungen ist, aber ist, wenn die Leute dann quasi damit selber arbeiten können. Wenn sie einen neuen Verschwörungsmythos sehen und dann sagen, ah, alles klar, tak, 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 und dann können sie das Ding sozusagen selber auspacken. Ich hoffe, das hat ein bisschen diesen Effekt.
Du hast ja auch dann gegen Ende sinnvollerweise so einen kleinen 4-Step-Programm dann auch angeboten, wie man damit selbst natürlich umgehen kann. Aber natürlich auch im Kontakt mit anderen, mit denen man da möglicherweise zu tun hat. Denn du hast ja selber gesagt, dass oder zumindest auch sehr stark impliziert, es bringt nicht viel, den Leuten das zwangsläufig jetzt rational in Daten belegt zu präsentieren, denn im Zweifelfall fühlen sie sich paradoxerweise dadurch noch mehr bestärkt, wenn man jetzt mit Daten, Zahlen, Fakten und so weiter kommt. Etwas, womit wir Wissenschaftler ja grundsätzlich arbeiten müssen. Die wissenschaftliche Methode ist eine der größten Errungenschaften, die wir in der Menschheit so Geschichte eigentlich haben konnten. Du hast am relativ nah am Anfang des Buches auch Robert Macaulay zitiert. Und das fand ich interessant, da musste ich kurz nachdenken. Der Satz ist recht kurz für alle, die gerade zuhören und zuschauen. Religion ist natürlich, Wissenschaft nicht. Das hat mich schon ein bisschen fertig gemacht, weil es stimmt, weil Wissenschaft fühlt sich, wenn man so drüber nachdenkt, nicht natürlich an, weil das gegen all unsere Instinkte eigentlich vorgeht. Wenn ich mein Kind impfen lasse, ab einem bestimmten Alter, und sich recht kurze Zeit daraufhin erste Anzeichen von Autismus entwickeln, dann bin ich als Mensch dazu geneigt, einen Zusammenhang darin zu erkennen. Und dann bin ich im Zweifel davon überzeugt, dass Impfungen am Ende Autismus auslösen können. Wenn ich die wissenschaftliche Methode, die nicht natürlich ist, aber anwende, werde ich feststellen, es gibt etwas, das nennt sich Korrelation. Dinge, die gleichzeitig auftreten können, weil sie vielleicht zur selben Zeit grundsätzlich stattfinden. Dass zum Beispiel Kinder in einem bestimmten Alter geimpft werden und Kinder ab einem bestimmten Alter Autismuserscheinungen entwickeln. Und das sind Dinge, die muss man den Menschen einimpfen in diesem Sinne, das auch zu verstehen, dass ja die wissenschaftliche Methode ein Prozess ist, der erstmal der Natur widerspricht. Wie bist du auf Robert Macaulay in dem Zusammenhang gekommen? Weil ich fand es großartig, so direkt am Anfang direkt zu lesen.
Naja, wir kennen uns. Wir haben tatsächlich Tagungen zusammen gehabt und wir haben uns sofort verstanden. Also er ist ja in den USA ein recht bekannter Kognitionspsychologe und er kam quasi von einer ganz anderen Richtung. Er hat nämlich gefragt, warum fällt es uns Menschen so schwer, wissenschaftliche Erklärungen anzunehmen. Ja, also ein klassisches Thema der Pädagogik. Das haben wir ja alle bei Quantenphysik beispielsweise oder eben auch gerade hier Virologie. Ja, und er kam quasi von einer ganz anderen Richtung und kam dann in Richtung Religion. Hat gesagt, ha, interessant. Also da scheint es ganz einfach zu funktionieren, quasi eine intuitive Zugang zur Religion, während wir eine wissenschaftliche Methode erst lernen müssen. Und ich kam aus der Religionswissenschaft und habe über Hirnforschung gearbeitet. Das heißt, das war ein Match. Ja, also wir haben uns einfach, das war ein toller Dialog und sein Buch war ja auch ein Erfolg in den USA. Weil es ist natürlich so, es kann sich, glaube ich, auch jeder vorstellen und jede, dass es für Menschen viel intuitiver war zu sagen, oh, ich bin krank, mich hat jemand verhext, ja, da ist ein Zauber gewirkt worden oder die Sterne standen falsch und also quasi Korrelationen herzustellen und das damit zu erklären, die wussten noch nichts von Bakterien, von Viren, von Mikroben. Und Impfung ist ja noch mal schwieriger, weil du sozusagen, du injizierst Flüssigkeiten quasi mit Wirkstoffen, die viel zu klein sind für das menschliche Auge, um damit Krankheitserreger zu bekämpfen, die wiederum zu klein sind für das menschliche Auge. Für uns ist das sozusagen normal, für die Leute, die sich damit früh auseinandergesetzt haben. Aber für viele andere Leute ist es immer noch so, dass die sagen, nee, das ist Hexerei oder das ist eine Verschwörung. Und jetzt kommen da diese Typen mit den weißen Mänteln und wollen mir das auch noch einspritzen. Und da hat er leider, glaube ich, also recht, dass das quasi, wir müssen uns bewusst machen, dass das wir in einer Welt leben, die nicht mehr intuitiv ist. Die meisten von uns wissen nicht, wie ein Smartphone funktioniert. Wir verwenden es wie Magie. Ja, wir wischen drauf rum und jetzt reden wir sogar mit den Dingern. Ja, und die antworten auch immer besser. Aber was in unserem Gehirn dabei sich abspielt, sind natürlich uralte Gehirnareale. Deswegen ist es für uns auch so schwierig, sich klar zu machen, das Ding, was jetzt mit mir redet, das ist keine echte Intelligenz. Das ist eine künstliche Intelligenz, sie spielt uns Intelligenz vor, aber sie hat noch kein Bewusstsein. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich das sehr, sehr wichtig finde, dass wir in allen Wissenschaftsbereichen unterscheiden, was ist eine intuitive Physik und was ist der heutige Stand der Physik? Was ist eine intuitive Biologie und was ist der heutige Stand der Biologie? Und auch, was ist eine intuitive Ökonomie und was ist der heutige Stand der Ökonomie? Wir Fachnerds müssen uns bewusst machen, dass wir sozusagen gegen die Gehirnstrukturen anrennen und wir werden es nur schaffen, wenn wir die Dinge so verständlich machen, dass wir nicht uns gegenseitig beeindrucken, oh, wie toll ich Ökonomie verstanden habe und ich habe alle Fachausdrücke drauf.
Aber ist schon ein bisschen toll, oder?
Ja, da wir auch, wir sind ja auch Nerds und so, aber weißt du, wenn ich in der Schulklasse bin und ich habe 15-, 16-Jährige und ich weiß, ich habe die für vielleicht eine oder anderthalb Stunden, dann kann ich mir nicht erlauben, denen Fachausdrücke um die Ohren zu hauen. Ich möchte sie erreichen und das bedeutet, ich versuche, über die Themen und mit den Begriffen zu sprechen, mit denen ich an die jungen Menschen überhaupt rankomme.
Ja. Lieber einen Busch 20 Mal für einen Bären halten, hast du ja geschrieben, als einen Bären 20 Mal für einen Busch halten. Was ja, muss man ja auch sagen, eigentlich dem verdankt, dass wir als Menschen vermutlich eine Evolution überhaupt geschafft haben, weil wir nun mal dazu neigen, Dinge vorschnell oder frühzeitig nach Gefahren zu beurteilen. Warum wir Vorurteile haben, auch gegenüber Menschen, die anders aussehen, anders leben, anders denken, anders fühlen. Das ist potenziell eine Gefahr. Die Schwierigkeit dahinter ist eben nur, dass wir gerade heutzutage in einer Zeit leben, wo ich glaube, dass nicht mehr ganz so nötig ist, automatisch gleich in Panik zu verfallen, wenn wir ein anderes Volk sehen oder sogar einen Bären streng genommen, weil die meisten Bären, die wir zumindest hier in Mitteleuropa oder Deutschland vor allem sehen, höchstwahrscheinlich hinter irgendwelchen Gittern ist in einem Zoo. Aber dieses Evolutionäre, sagt man ja immer wieder, ist uns angehaftet. Genauso wie, das ist ja auch der Grund, warum wir dieses Dilemma haben, dass diese leckeren Sachen einfach immer alle ungesund sind, weil wir ja dazu, unser Gehirn ja dazu eingestellt ist, nach Süßem, nach Zucker, nach Energie zu suchen. Wir aber den Prozess im Grunde derart perfektioniert haben, dass das schon wieder viel zu viel ist. Aber dieses alte Evolutionäre, das bleibt zurück. Es mag dich wahrscheinlich auch nicht wundern, aber auch wir Ökonomen arbeiten natürlich sehr intensiv mit diesem Konzept, gerade im Marketing. Wir hatten neulich auch eine sehr lebhafte Debatte mit den Studis bei mir, auch in den Vertiefungskursen im Marketing, vor allem im interkulturellen Marketing, eins meiner Lieblingsfächer. Und da haben wir zum Beispiel auch darüber gesprochen, dass wir Spülmittel, das ist so ein Klassiker, es gibt keinen rationalen chemischen Grund, warum das Zeug grün sein muss. Das wird hinzugefügt, weil wir damit natürlich größere Reinheit in Europa assoziieren. In vielen anderen Staaten ist es sogar teilweise rot oder sowas, weil die Farbe dort besser passt. So, und wenn ich Scheiben sauber haben will, dann ist diese Flüssigkeit da drin nicht grün. Die ist typischerweise blau, weil ich damit diesen Himmel assoziiere. Viele, die es billiger haben wollen von den Herstellern, die machen einfach die Verpackung blau, aber der Inhalt bleibt dann transparent, weil dann habe ich wieder eine Zutat gespart. Medizin erwarten wir, dass sie schlecht schmeckt, weil wir wissen, dass erst dann etwas passiert. Der Pharmakonzern könnte längst das zu der leckersten Süßigkeit machen, möchte es aber nicht, weil wir dann an der Wirkung zweifeln. Das heißt, wir als Menschen müssen wahrscheinlich erstmal akzeptieren, dass wir so ticken, wie wir ticken. Aber ich glaube, die Kunst ist, wie du das auch wunderschön eigentlich auch in dem Buch nochmal beschrieben hast, sich ein Stück weit dagegen zu stellen. Also das Annehmen, aber sich dem bewusst machen und, wie man so schön sagt, reflektieren, oder?
Ganz genau. Also wir können ja gar nicht anders, ja? Also sozusagen, also jetzt, ich habe gerade wieder mal Top Gun angeguckt, ja? Ist ja Top Gun die neue Maverick-Folge, ja? Sehr und, gut. Und das ist zum Beispiel ein Film meiner Jugend, der hat mich tief bewegt damals. Ja, also hier die Flugzeuge, Motorräder, Love Story, da war alles dabei.
Highway to the Danger Zone.
Highway to the Danger Zone. Der Song, ich krieg immer noch Gänsehaut, wenn ich den höre. Heute weiß ich natürlich, hey, das war ein Werbefilm für die US-Armee. Tom Cruise ist bei Scientology und geht mit Leuten gar nicht so freundlich um, wie er da immer tut. Es ist ja das Verrückte, dass schon damals auch die Sowjetunion finanziert worden ist vom Westen. Wir haben deren Öl und Gas gekauft. Die haben damit ihr Militär hochgerüstet. Was da oben also im Himmel stattfindet, ist sozusagen der fossile Wahnsinn des Fossilismus. Der arme Goose ist umsonst gestorben, Leute. Ja, ist also tragisch. Aber das sozusagen, ich gucke da heute anders drauf, aber die Wirkung sozusagen, die spüre ich auch heute noch, die das damals hatte. Die Welt war so schön wunderbar übersichtlich. Es gibt die Guten und die Bösen und ja, und die Amerikaner stehen für Freiheit und Highway to the Danger Zone. Was ist, das ist ja auch, also ich glaube, das sind wir doch mal ehrlich, das so eine einfache Weltsicht hat ja auch erstmal was Schönes. Das Problem ist, wenn dann die Leute sich reinsteigern und dann nachher wirklich glauben, sie sind die Guten und die anderen tun sie vernichten und sie brauchen nicht mehr über sich selber nachdenken, dann wird's problematisch. Und das, was du erwähnt hast, das ist tatsächlich eine der Schlüsselerkenntnisse der Evolutionspsychologie und das war auch mit Robert ein großes Thema, dass wir nämlich auf Gefahren abfahren. Also das heißt, wenn du 20 Gesichter zeigst und nur ein Gesicht guckt grimmig, wird sofort die Aufmerksamkeit auf das grimmige Gesicht gezogen. Ja, oder wir hatten es in unserer Folge über Star Wars, dass die Leute lieben das Imperium, ich auch, der Imperial March und Darth Vader. Mhm. Ja, die Rebellen, die sind vielfältig und demokratisch und nett und süß, aber unser Gehirn springt auf Gefahren an. Und warum? Ja, weil es natürlich in der Evolution, wie unsere Vorfahrinnen und Vorfahren gelebt haben, klug war, wenn du wo ein Signal gesehen hast, erstmal Gefahren auszuschließen. Daher dieser Spruch, es ist 20 Mal billiger, einen Busch für einen Bären zu halten, als ein einziges Mal einen Bären für einen Busch. Das heißt, das hat nicht so viel gekostet, wenn da das Ding sieht aus wie ein Bär, war aber keiner, haben alle gelacht und gut war. Aber wenn du den übersehen hast, dann konnte es dich halt oder deine Kinder das Leben kosten. Und das bedeutet sozusagen, wir gucken nicht einfach auf eine flache Welt, sondern die ist vorstrukturiert durch Gefahren, durch Erzählungen und so. Das siehst du auch in der Religion. Obwohl im Monotheismus du hast eine Gottheit, dann muss logischerweise von dir Gutes und Böses ausgehen. Und wenn du tief in die Theologien reinschaust, vor allem auch in die Mystik reinschaust, ja, also sowohl im Judentum, die Kabbalah, die christliche Mystik, der Sufismus im Islam, dann ist es auch so. Die wissen, es gibt eine Gottheit und aus der geht Gutes und Böses hervor. Aber im Volksglauben lieben die Leute den Teufel, die lieben die Djinn, die lieben quasi, die einfach, es gibt einen guten Gott und es gibt einen bösen Gott, einen Gegengott sozusagen. Dann kann ich die Welt aufteilen und dann bin ich wieder im Bereich Verschwörungsmythen. Ja, und dann ist nur noch ein Schritt, um zu sagen, die Juden oder die Aleviten oder die Jesiden, ja, das sind quasi Teufelsanbeter und dann quasi kann man sich die Welt ganz einfach machen und das ist deswegen auch, warum ich sage, wir haben religiöse Mythen, die haben wir, die brauchen wir, die sind auch überall in der säkularen Kultur, wir können gar nicht anders und wir haben die Verschwörungsmythen. Und das, was du gerade mit dem schönen Beispiel gesagt hast, ist genau das, was ich will. Wir kriegen das nicht weg, aber wir können uns drüber Gedanken machen, wir können es verstehen. Im Idealfall können wir sogar drüber lachen, dass wir uns nämlich selber dabei ertappen und sagen, okay, auch ich habe nun mal ein Säugetiergehirn, ist okay, aber ich kann damit umgehen. Ich kann zum Beispiel aufpassen, dass ich nicht wirklich einen Hass gegen andere Menschen entwickle oder dass ich mich nicht von Medien, Konzernmedien manipulieren lasse. Das ist der Teil, den ich lernen kann. Das nenne ich Aufklärung.
Ich habe mich selbst dabei erwischt, dass das als jemand, der vermeintlich das auch häufig reflektiert, sowas im Grunde, so wie sehr, sehr viele andere Menschen auch machen, wenn du mal dran denkst an, das habe ich mal vor Jahren kurz bei dir angesprochen, das ist wahrscheinlich auch nicht mehr, dass du dich dran erinnerst, aber ich hatte, das ist mir kürzlich wieder eingefallen. Mein lieber Sohnemann hat gerade so seine Wrestling-Phase, ne, wo alle so ein bisschen in einer großen Show aufeinander losgehen und es ist nicht wirklich gefährlich oder brutal, aber es ist sehr spektakulär. Und auch in der Wrestling-Welt von WWE gibt's ja immer die Guten und die Bösen. Das sind immer die, wo die Leute buh rufen können, alle zusammen. Und dann gibt es die, wo alle den feiern, seine Titelmelodie singen, seine Signature-Bewegungen, was sie nicht noch alles machen, nachfeiern. Und dann wird's natürlich auch dort im Ring immer sehr, sehr knapp kurz. Ja, der Bösewicht ist kurz davor zu gewinnen. Oder andersrum, der Gute ist kurz davor zu gewinnen. Dann macht der Bösewicht aber einen bösen, schlechten, verbotenen Move, den der Schiedsrichter, der Ringrichter nicht gesehen hat. Und Empörung ist groß und der ganze Kampf. Ich habe so einen Mikrokosmos eigentlich von all dem gesehen, was tagtäglich so in unserer Gesellschaft passiert, indem ich mir mal ein, zwei Folgen von diesen Dingern angesehen habe. Und ich war wahnsinnig unterhalten. Also genauso natürlich wie mein lieber Sohnemann war ich wahnsinnig unterhalten. Das ist in dem Fall relativ unkritisch, weil es halt eine Show ist. Es ist wie bei jedem Film, wo es Gute und Böse gibt. Aber ähnlich wie bei einem Fußballstadion. Der Raum ist voll von Menschen, die sich gegenseitig aufheizen. Wer kennt das nicht? Man sitzt zu Hause, schaut sich alleine eine Show an. Ist schön, man hat einen entspannten Abend, wunderbar. Aber je mehr Leute es werden in so einem Raum, desto größer ist das emotionale Investment. Wir kennen das von diesen alten Schwarz-Weiß-Bildern aus dem Dritten Reich und was nicht alles. Wie die Leute abgingen, ja, wenn jemand den Arm gehoben hat oder bestimmte Sätze aufgesagt hat. Und das ist ein Phänomen, mit dem arbeiten wir ja einfach als menschliche Gesellschaft. Mit dem müssen wir versuchen, irgendwie klarzukommen. Auch wir vermeintlich Guten, muss man fairerweise auch dazu sagen. Ich habe über Batman und Spider-Man natürlich mal nachgedacht, Nerd wie ich bin. Und ich habe mir dann auch gedacht, Bruce Wayne ist so verdammt reich und geht nachts eigentlich mehr oder weniger auf die Straßen, um Leute irgendwie zu verknacken, die Handtaschen klauen. Prinzipiell gute Sache. Aber er hat so viel Geld, er könnte systemisch eigentlich in die ganze Sache eingreifen. Vielleicht ins Justizsystem oder irgendwelche Jugendprogramme und so weiter. Aber darüber denkst du doch auch nicht nach, oder?
Ganz genau. Das ist, also, da sprichst du mir aus dem Herzen und das ist ja auch die These von Verschwörungsmythen, warum ich zum Beispiel auch den Elon Musk für so gefährlich halte. Mhm. Weil schon die Andeutung eines Hitlergrußes, ja, den er ja inzwischen, das hat ihm ja auch massiv geschadet und er ist sauer auf Wikipedia, weil es halt drinsteht, aber Wenn quasi die Unterscheidung zwischen dem Spiel und der Realität zusammenbricht, dann wird's tatsächlich problematisch. Ja, beim Fußball gleiche Situation. Auch ich liebe es im Stadion. Dann feuerst du deine Mannschaft an und meinetwegen Farben und ja, und das ist also dieses Gemeinschaftsgefühl ist großartig. Aber ich würde immer darum bitten zu sagen, Leute, übertragt es bitte nicht ins echte Leben. Hasst nicht wirklich die Leute der anderen Mannschaft.
Sieh dir die Hooligans an, ne?
Hooligans, die teilweise sogar nur dahin gehen, um Randale zu machen. Also da ist das eigentliche Spiel, ist nur noch die Folie, vor der die Gewalt und die Rituale und der Hass quasi sich entfalten können. Und dann sagen die Leute schon so recht, das sind ja gar keine echten Fans mehr. Die benutzen gewissermaßen die Farben und die benutzen das Spiel, aber eigentlich leben sie da ihren Hass und ihre Gewaltbereitschaft aus. Und das ist sozusagen das, deswegen finde ich das, ob Wrestling oder Fußball oder so weiter, sogar gut, weil die Menschen dadurch ja verstehen können, okay, das ist jetzt Spiel, das ist jetzt Spiel. Und ich verstehe dann daran, was eigentlich mit mir gespielt wird. Und wir haben das jetzt im Bundestagswahlkampf gesehen, 25. Ich fand, das war der grässlichste Bundestagswahlkampf, an den ich mich erinnern kann. Also das war völlig überpolarisiert. Und ich habe mich ja dann auch selbst, was ich zum ersten Mal seit 32 Jahren bin ich CDU-Mitglied, wo ich dann quasi zum ersten Mal öffentlich gesagt habe, stopp, es geht so nicht weiter. Es kann nicht sein, dass man andere demokratische Parteien als Feinde bezeichnet und dann mit der AfD eine Mehrheit sucht. Da werden quasi natürlich ist ein Wahlkampf auch ein Spiel und jeder Kandidat, jede Kandidatin wird sagen, ich hab's drauf und die anderen braucht ihr gar nicht wählen. Das ist alles okay. Unterschiedliche Meinungen, Inszenierungen, Parteitage, damit kann ich leben, das gehört zum Spiel dazu. Aber wenn das dann überschlägt in die Realität, wenn wirklich hier wie bei Axel Springer, Elon Musk darf einen Wahlaufruf für die AfD abdrucken und der Ulf Poschardt schreibt einen Artikel, wo er sogar die Kirchen beschuldigt, sie wären Teil einer Deep State Verschwörung, eines tiefen Staates, und man müsse quasi die Kirchen entmachten und ihnen die Finanzen entziehen, wo ich sage, hey Leute, ihr ganz gefährliches Terrain, ihr fangt hier wieder an, quasi den spielerischen Dualismus aus einem Wahlkampf ins echte Leben zu übertragen. Und ich glaube, man sieht jetzt auch, dass das Friedrich Merz auch auf Dauer geschadet hat, weil er musste danach dann plötzlich die Leute von den Bäumen wieder runterholen und sagen, ach ja, jetzt machen wir übrigens doch die Schuldenbremse und jetzt machen wir doch eine Koalition. Und viele Anhänger von ihm, die aufgepeitscht waren, für die ist das jetzt noch total schwierig. Die sagen, ja, aber der hat doch gesagt, die Grünen sind die Feinde und jetzt koaliert er mit der SPD. Das darf doch nicht wahr sein. Also, verstehst du, die Macht von Mythen und die Macht von Medien, wie man damit Menschen manipulieren kann, wenn wir uns das nicht bewusst machen, können wir eine moderne, aufgeklärte, hochtechnologische Zivilisation nicht aufrechterhalten. Ich weiß, das ist kontraintuitiv, aber ich würde es so, ich bin gespannt, was du dazu sagst, aber ich würde es quasi so fassen, gerade auch jetzt mit künstlicher Intelligenz, umso technologischer eine Gesellschaft wird, umso mehr müssen wir über Mythen, Medien und Gefühle verstehen.
Ja.
Macht das Sinn?
Vollkommen. Das wäre tatsächlich einer der Gedanken gewesen, die ich hier sogar echt noch mit drauf habe. Denn das ist ja das, ich liebe ja so Paradoxen, weswegen ich das gerne auch mal hier so auspacke. Nämlich, je weiter wir ja auch kommen in unserer Geschichte, wir haben es ja letztes Mal auch mit Buchdruck und so weiter gesprochen, je mehr Informationen verfügbar sind, desto schneller und einfacher haben wir ja logischerweise Zugang dazu und lassen uns auch interessanterweise sehr leicht davon aufwiegeln. Ne? Weil wir haben ja gesagt, die Welt ist ja längst keine Ansammlung von verschiedenen Dörfchen mehr. Ja? Was ist schon ein Berlin im Internationalen, wenn man sich die Erde zum Beispiel anschaut? Das ist ein Dörfchen. Was ist in Stuttgart? Das ist ein Dörfchen. Tokio ist ein Dörfchen. Jetzt haben wir aber eine Welt, in der überall Informationen zu allen Zeiten verfügbar sind, sodass quasi, wie man ja so schön sagt, jeder Dorfdepp findet sozusagen den anderen meinetwegen über mehrere tausend Kilometer entfernt. Das ist Fluch und Segen. Je weiter wir technologisch fortschreiten, desto wichtiger ist es, diesen Punkt der Reflexion irgendwann zu erreichen. Weil für mich, ich würde wahrscheinlich, wenn ich auch so einen Ratgeber mal so erstellen würde, wahrscheinlich so einen Punkt Null irgendwo einfügen. Sei dir bewusst, es gibt nicht immer nur einen Faktor, ja, oder eine Erklärungsvariable sozusagen. Und so viel Zugang du auch zu dieser wunderbaren technologischen Welt hast, ich will sie wirklich nicht missen. Ich begrüße sie im Umfang. Aber desto mehr brauchst du, ich sag mal, mindestens soziale Systeme oder vielleicht Teil einer Kultur, wo du sozusagen der Sachen immer erstmal mit einer gesunden Portion Skepsis, im wissenschaftlichen Sinne Skepsis gegenüberstehst. Du kannst ja, also, wenn du an eine Weltverschwörung glauben magst, was vielleicht ein Netz von Korruption ist im schlimmsten Fall, aber wenn du sowas wie die Illuminaten oder sowas als die Fädenzieher einer Weltregierung hältst, ist es ansatzweise wahrscheinlich, dass die Mitglieder, lass es nur 1000 Menschen sein. Das ist schon lächerlich wenig. Wie wahrscheinlich ist es, dass all diese 1000 Menschen, dass alle die Klappe halten? Bis heute alle die Klappe halten.
Über Jahrhunderte.
Über Jahrhunderte, natürlich. Das Wissen muss ja geschützt werden. Ich habe ja mal scherzhaft gesagt vor vielen Folgen, dass es durchaus stimmt, dass die Mondlandung gefaked war, mit der Pointe, dass sie, und damit es realistischer aussieht, gleich vor Ort aber gedreht haben auf dem Mond. Wie wahrscheinlich ist es, dass es jemand bei dem technologischen Stand, mal abgesehen davon, bis heute die Klappe dazu halten kann? Und ich glaube, das sind so ein paar Häkchen, die man setzen muss. Homöopathie ist ein Thema, das geht mich teilweise schon emotional an, weil das ist als Wissenschaftler schon grenzt ein bisschen an Beleidigung. Weswegen, ich sage ja auch immer, grundsätzlich sympathiere ich zum Beispiel mit auch grünen Parteien, international, natürlich auch in Deutschland, aber das ist eine der Punkte, die mich dann wiederum aufregen, weil da so die Lobby relativ groß ist. Ja, wenn du schon von Verschwörung sprechen willst, versuch das doch mal datenbasiert zu machen, dass du halt dahinter gehst und guckst, okay, es gibt sicherlich keine Weltverschwörung, aber es kann Interessengruppen geben und dann können wir darüber reden, was das für eine Bedeutung hat und wie man dem entgegenwirken kann. Nicht der Feind. Man erinnere sich an 3-4 Episoden zurück, wo wir von Gegnern zum Beispiel auch gesprochen haben, statt von Feinden. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir allmählich anfangen, naja, ich sag mal, in diesen Dialog zu treten, wie du es so gerne auch in deinen Büchern beschreibst.
Genau, wir hatten das ja auch schon Donald Trump, ja. Also auf der einen Seite die Erzählung, es gibt einen Deep State und ihm sei die Wahl gestohlen worden und da stürzen sich dann die Leute drauf. Und gleichzeitig lassen sie von ihm durch Crypto-Coins wie Trump und Melania das Geld aus der Tasche ziehen. Das hatten wir ja alles in unseren Folgen schon drin. Also das ist ja so ein Paradebeispiel. Durch eine vermeintliche Weltverschwörung werden dann die eigentlichen Abzocken und die Mini-Verschwörungen sozusagen überdeckt. Ja?
Steve Bannon hast du selber im Buch beschrieben. Der hat es ja gesagt. Ne? So ja. Wie hat das genannt? Das System mit Code verstopfen?
Ja. Flood the zone with shit. Ja. Die Leute, also du wirst quasi überschwemmt. So machen es momentan die US-Leute auch. Also die Trump-Regierung, du weißt gar nicht mehr, was los ist. Welche Zölle, wann, irgendwann. Wir hatten ja über Zollpolitik gesprochen, ja. Und die Leute werden so verwirrt. Und dann ist es, dass sie nicht mehr unterscheiden können zwischen Wahrheit und Unwahrheit. Und dann ist es sogar für unser Gehirn logisch, zu sagen, ich nehme die einfachen Freund-Feind-Erzählungen. Ich nehme im Zweifelsfall sogar die Verschwörungsmythen. Du brauchst also den kognitiven Apparat nur überfordern und er schaltet sozusagen auf den alten Modus zurück. Du hast ein sehr schönes Beispiel genannt, das will ich kurz noch aufgreifen, nämlich die Bauernkriege. Die sind ja vor genau 500 Jahren, 1525 gelaufen. Und da haben wir den gleichen Erkenntnisfortschritt. Jetzt Thomas Kaufmann zum Beispiel, Bauernkrieg, ein Medienereignis. Großartig, weil auch da war es so, als ich das noch quasi noch studiert habe, waren noch die klassischen Erklärungsmuster konfessionell. Also entweder die Katholiken waren schuld, weil sie die Bauern unterdrückt haben, oder die Lutheraner waren schuld, weil sie Luthers Schriften falsch verstanden haben, Freiheit eines Christenmenschen, oder der Teufel war schuld, das hat Luther behauptet, weil der Thomas Münzer, die Radikalen hätten quasi im Dienste des Teufels die Bauern aufgewiegelt. Aus heutiger Sicht ist das alles Bullshit. Aus heutiger Sicht ist schlicht und ergreifend so, es gab den Buchdruck. Es gab ein Medienereignis. Und es gab auch schon davor Bauernaufstände. Die waren aber regional, die blieben jeweils in ihrer Gruppe. In Großbritannien hast du zum Beispiel auch schon diesen Spruch, als Adam Grub und Eva Spann, wo war denn da der Edelmann? Das war alles schon da, aber es blieb jeweils regional. Es konnte sich nicht ausbreiten. Und dann kommt der Buchdruck. Und dann kommen Flugblätter. Und dann heißt es, ja, es wird bald eine Flut kommen und im Zeitalter des Saturn werden sich die einfachen Menschen erheben. Und dann kommt die Reformation noch dazu und es entsteht quasi eine brodelnde Medienöffentlichkeit. Wir sagen heute Bauernkrieg, also Einzahl, weil jetzt plötzlich überall im süddeutschen Sprachraum, also das ging von Thüringen, also ziemlich genau die Gebirgsregionen, ja, hier Baden-Württemberg auch runter, ganz tief in den Alpenraum, also genau die Mittel- und Gebirgsregionen, da hast du dann praktisch, dass sich verschiedene lokale Aufstände quasi erheben und die Leute lesen zum Beispiel die 12 Artikel oder die Memminger Artikel, das sind also quasi Flugschriften gewesen, die wurden verteilt und aus vielen regionalen Aufständen entstand quasi zum ersten Mal ein gemeinsamer Aufstand, eben der Bauernkrieg. Und das ist übrigens mit großen Unterschieden, die man heute erst zu erforschen beginnt. Ja, die einen wollten so eine Art göttliche Ordnung, die anderen wollten nur verhandeln, die dritten, das ist eigentlich total spannend. Und das ist aber auch, was wir heute mit dem Internet erleben. Wir werden wahnsinnig vernetzt. Wir haben solche Entwicklungen wie den sogenannten arabischen Frühling, wo es plötzlich Demokratiebewegungen gab in ganz vielen Ländern. Wir haben aber auch Tyrannen, Thymokraten wie Donald Trump oder Wladimir Putin, die das Internet gezielt nutzen, China ganz extrem, um die eigene Bevölkerung zu kontrollieren. Und das ist, was ich quasi möchte. Ich nehme niemandem übel, auch mir selber nicht, dass wir hin und wieder die einfachen Erklärungen anschauen. Ein James-Bond-Film darf so sein, dass James Bond loszieht und Hydra, das sind die Superverschwörer, dann halt ausschaltet und man liebt die Oberbösewichte und dass Goldfinger dann halt auch noch ein jüdischer Weltverschwörer war in einem der frühesten, dann schluck ich zwar, aber sozusagen, ich sehe die Mechanismen dieses feindseligen Dualismus und wir können sie verstehen. Wenn aber jemand beginnt, das in die Realität zu übertragen, dann wird es super, super gefährlich. Und das ist quasi meine Bitte. Ich möchte dir nicht und auch allen anderen nicht die Freude an Wrestling oder Sport oder Filmen. Und ich guck selber auch weiterhin Top Gun. Aber ich möchte, dass wir dann unser Hirn einschalten und quasi kapieren, warum macht uns das Spaß? Warum kickt uns das? Und vor allem, warum sollten wir nicht anfangen, uns dann wirklich zu hassen und zu glauben, irgendwie die Fans von Bayern München oder die von der Wrestling, das sei alles echt. Oder sogar, es gibt eine jüdische Weltverschwörung oder Hexen nehmen uns die Potenz oder was nicht alles da schon da war. Das sollten wir vermeiden. Verstehst du? Mhm. Ist das sozusagen, das ist, was ich bei Religion und Hirnforschung gelernt habe. Unser Hirn ist auf Mythen, auf Geschichten, auf Narrative geprimed. Das ist so, damit müssen wir arbeiten. Aber wir sollten dann schon in der Lage sein, unsere jüngeren wissenschaftlichen Fähigkeiten einzuschalten und zu sagen, was passiert hier? Bis zu welchem Grund ist es Spaß? Und wo wird es aber auch wirklich gefährlich? Und ich hoffe, so einen Bundestagswahlkampf, wie wir ihn erlebt haben, will ich in meinem Leben nicht mehr erleben. Und ich denke, wir sehen doch auch alle, dass es keinem was gebracht hat. Keine demokratische Partei ist dadurch stärker geworden, sondern es hat nur die gesellschaftliche Spaltung vertieft. Und ich rechne Friedrich Merz hoch an, dass er inzwischen sogar selber zugibt, dass er jetzt ein Problem mit der Glaubwürdigkeit hat in der Bevölkerung. Ich hoffe, dass die klugen Leute jetzt mal langsam wieder nach vorne kommen und sagen, Leute, so etwas wollen wir in Deutschland nicht mehr erleben. Weil wenn es unsere Gesellschaft zerreißt, so wie viele andere Gesellschaften, dann verlieren wir alle. Sogar die Faschisten, die blicken es nur nicht, sogar die würden mit abstürzen.
Das ist es, was mir so sehr wehtut. Wenn es stimmt, was gerade führende Meinungsforschungsinstitute ja gerade anzeigen, dann ist angeblich die AfD tatsächlich die führende Partei in Deutschland. Selbst, also Platz 1 nach Meinungsumfragen, Platz 2 ist erst dann CDU, wenn auch mit einem Prozentpunkt. Aber das sind Verhältnisse, da hätte ich nie im Leben mit noch gerechnet, dass das noch möglich wäre, so etwas, dass das wieder okay ist, dass sowas sein kann. Und wenn ich zurückdenke an meine Schulzeit, dann haben wir natürlich auch häufig solche Themen wie Drittes Reich, Faschismus insgesamt, alles mit behandelt. War natürlich, wusste ich ja schon als Kind, super interessant. Ich fand es schlecht rübergebracht in vielen Fällen. Natürlich konnte ich das damals nicht beurteilen, dass es schlecht rübergebracht war. Aber wenn ich heute darüber so reflektiere, dann fand ich es schlecht. Warum? Nicht wegen dem Inhalt. Versteht mich da nicht falsch. Es geht alleine um die Methode. Denn was ich gelernt habe, war, Lehrer, Lehrerin sagt, das war falsch, was damals passiert ist. Also moralisch falsch, natürlich hat es stattgefunden, moralisch falsch. Das ist genauso wie, wenn man sagt, alle Menschen mit dunkler Haarfarbe sind schlecht. Man hat einen Sündenbock gesucht. Ja, das war sicherlich Teil davon. Aber heute weiß ich, es ist leider auch diese Erklärung ist nicht so einfach zu sagen. Die sind halt anders. Ich meine, stand ja auch im Buch, nehmen wir mal wieder mal die Juden als Beispiel. 1,% der Weltbevölkerung, also selbst wenn die sich alle zusammentun würden, jeder Mensch jüdischen Glaubens, in welcher Richtung dann auch immer, oder meinetwegen vom Volk her jüdisch, kannst ja zusammenpacken, wie du willst, bezweifle ich, dass sie die gesamte Weltordnung, selbst wenn sie es wollten, kaputt machen könnten. Aber das war das, was wir häufig in der Bildung natürlich vermittelt bekommen haben. Nun, muss ich natürlich auch so realistisch sein und sagen, ja, es sind halt meistens Kinder, denen du das an der Schule beibringst. Da kannst du nicht wirklich in die Tiefe gehen. Das Problem ist nur, an dieser Narrative, an dieser Geschichte hat sich nicht viel geändert. Es war immer nur dieses Plakative zu sagen, die waren halt anders und darum hat man sie gehasst und man hat einen Sündenbock gesucht. Das ist sicherlich irgendwo das Ergebnis, aber wir müssen uns auch den Weg dorthin anschauen. Warum? Du hast es auch öfter schon gesagt. Warum? Hat man den jüdischen Menschen nachgesagt, dass sie die Brunnen vergiften? Warum nicht jemand von einem anderen Dorf oder meinetwegen über das, was man heute wahrscheinlich Nationalgrenzen nennen würde? In England waren das anfangs auch erstmal die Flamen auch häufig gewesen, weil die halt die mit den reichen Tuchhändlern gute Geschäfte machen konnten, die man dann ja importiert hat, damit man nicht ständig zwischen dem Festland und England und so. Natürlich aber auch zwischendurch die Juden. Ja klar, sind sie irgendwo anders. Aber man muss auch verstehen können, und deswegen will ich sozusagen deinen Appell ein bisschen mit ergänzen, dahinter zu schauen, was bewegt denn die Menschen, große Teile davon, wenn nicht praktisch alles. Hast du ja auch in diesem Buch noch mit hingeschrieben. Also die Mechanismen, die uns dahinter bewegen. Ich sage immer wieder, reflektieren, weil so hochnäsig ich auch hier manchmal sitzen mag, ich mache genauso diese Fehler, ganz offensichtlich. Ich gehe auch manchmal mit Scheuklappen dann durchs Leben hindurch. Ich würde vermuten, noch nicht so schlimm gewesen, dass ich großartig was bereuen müsste. Aber wir sehen das immer mehr Menschen. Deswegen mache ich so den Bogen jetzt auch wieder zu dieser ganzen AfD-Debatte, dass die Menschen auch diesen Fehler machen. Weil wenn wir ihnen jetzt erklären, pass auf, die AfD ist im Grunde sowas wie die Nazis damals und die hassen Andersdenkende und so weiter. Sicherlich weite Teile geben. Aber dann kannst du als einer der Zweifel sagen, na Moment, was Inan da erzählt, das ergibt doch keinen Sinn. Schau dir doch mal die Alice Weidel an. Sie ist eine Frau, die mit einer anderen Frau zusammenlebt, die auch noch nicht Deutsche ist und so weiter. Nee, ich glaube, Leute wie Inan haben das nur nicht verstanden. Die sind schon recht aufgeklärt. Dann hast du auf der anderen Seite Menschen wie eine Frau Weidel, die dann den Gedanken noch so weit pervertieren kann, dass sie dann etwa sagt, die Nazis können gar nicht wie wir gewesen sein. Denn die sind ja links gewesen. Ne? Sie waren ja Nationalsozialisten. Also muss das was Linkes sein. Nun kann ich mich auch Kampfjet-Pilot nennen. Ich war ja auch mal Flieger. Also das ist keine Lüge. Ich war Flieger. Wer bei der Bundeswehr zur Luftwaffe kommt, ist automatisch Flieger. Ich habe noch nie ein Flugzeug von innen gesehen. Kein Kampfjet, aber ich war Flieger. So, und das ist das, was ich meine. Wir müssen in der Lage sein, den Leuten diese Dinge natürlich erklären zu können. Aber wir sollten uns auch davor bewahren, die Dinge vielleicht zu sehr zu vereinfachen, weil dann wird der Zweifel groß und wir als vermeintliche Aufklärer werden unglaubwürdig.
Ja, also es ist auch hier, würde ich nochmal das Thema Medien aufrufen, also ein, was ich zunehmend wage, auch im Buch, obwohl das manche Leute noch nicht gerne hören, ist, dass ich sage, man kann das nicht einfach gleichsetzen. Mhm. Die Nazis haben beispielsweise Theresienstadt gebaut. Also sie hatten ein Lager, wo sie das internationale Rote Kreuz getäuscht haben. Ja, also ein Konzentrationslager, wo quasi zum Beispiel auch, ich habe mit einem Überlebenden gesprochen, Gary Fabian, Gerhard eigentlich, der hat mir erzählt, dass man ihn gezwungen hat, als Kind damals Fußball zu spielen. Es gibt sogar eine Aufnahme, da wurde quasi gefilmt, guck mal, die Juden spielen Fußball, das geht ihnen allen super, den Kindern geht's prima und so. Das heißt, die Nazis haben noch versucht, die internationale Weltöffentlichkeit zu täuschen. Heute die Hamas und der Islamische Staat und auch Rechtsextreme und so weiter streamen live. Ja, der Attentäter auf die Synagoge in Halle, der hatte eine Helmkamera dabei. Die wollen nicht mehr die Welt täuschen, sondern die wollen die Welt polarisieren. Die wollen quasi die Leute an ihre Seite zwingen. Es ist denen egal, ob denen nur 10% folgen. Hauptsache, sie reißen die Gesellschaften auseinander. Sie filmen ihre Missetaten, streamen die live und sind da auch noch stolz darauf. Das ist ein ganz anderes Vorgehen. Das heißt, wenn man quasi mit der Gleichsetzung übertreibt, ja, und sagt hier irgendwie, jeder AfD-Wähler ist Nazi, tut man denen nämlich einen Gefallen. Genau. Und man geht in der Vereinfachung so weit, dass sie ganz einfach, so wie du es gerade geschildert hast, sagen können, stimmt doch gar nicht. Ja, wir sind doch eigentlich die Opfer und die Alice Weidel kann doch gar kein klassischer Nazi sein, ja. Genau. Björn Höcke, na gut, aber über den wollen wir jetzt nicht sprechen. So. Und schon bist du gewissermaßen über die Übervereinfachung denen in die Falle gelaufen. Und deswegen sage ich dann zum Beispiel auch lieber Faschisten, die faschistische Bewegung, entstand in Italien, dann hast du den Austrofaschismus und dann den deutschen Faschismus, aus dem der Nationalsozialismus entstanden ist. Das ist breiter. Aber vor allem sollten wir uns jeweils die Funktion von Medien anschauen. Wie Medien das verändern. Die Nazis hätte es nicht gegeben ohne die elektronischen Medien. Und wir haben drüber gesprochen in der Folge von Elon Musk und Hugenberg. Ja, 1928 haben die Nazis gerade mal 2,6%, 5 Jahre später sind sie an der Macht. Warum? Medien. Und deswegen kann ich nicht lachen, wenn ein Elon Musk abdreht, antisemitisch und sonst wie abdreht, weil das ist verdammt gefährlich. Das war in der Geschichte schon mal so. Wir können also aus der Geschichte lernen, aber wir müssen sehen, Geschichte reimt sich, aber sie wiederholt sich nicht. Ja. Das heißt, du kannst immer wieder in der Geschichte Bauernkriege, wir können von den Bauernkriegen viel für heute lernen, aber wir sollten uns schon bewusst machen, dass die Welt vor 500 Jahren eine andere war, als sie eben heute ist. Ja, und wenn heute Leute, Bauernfunktionäre demonstrieren, dann demonstrieren sie für Agrardiesel und nicht mehr dafür, dass alle Menschen gleich sind. Da hat sich wahnsinnig viel verändert. Also, von dem her bin ich dir da sehr dankbar, dass dir das Buch da so bewegt. bewegt hat. Das, um noch die Zahl zu erwähnen, ja, es ist so, also 0,2% der Weltbevölkerung sind jüdisch, 15, 16 Millionen Menschen. Sie haben über 20% aller Nobelpreise, die jemals verliehen worden sind. Und das hat genau gar nichts mit Verschwörung zu tun.
Übrigens, auch anfangs haben praktisch nur deutsche Nobelpreise gekriegt.
Genau, also am Anfang, genau, Deutschland hatte eine Zeit lang mehr Nobelpreise als Großbritannien und die USA zusammen. Also das muss man sich mal klar machen. Und der Hintergrund ist schlicht und ergreifend Bildung. So ist es, das Judentum war die erste Religion der Alphabetisierung. Jedes Kind lernt lesen und schreiben. Ein 12-jähriger Handwerkersohn namens Jehoshua, wir kennen ihn als Jesus, im arabischen Isa, kann im Alter von 12 Jahren lesen und schreiben. Das war, was sozusagen das Judentum auch als Sozialform, wie du gesagt hast, anders gemacht hat. Die anderen gesagt, was ist mit denen los? Und Christentum und Islam haben ja die Alphabetisierung übernommen. Aber dieser Bildungsneid, diese Vorstellung, Juden sind mächtig, sind groß, kontrollieren alle anderen, das entstand daher. Deswegen fühlen sich Rassisten, Antiziganistinnen, queerfeindliche Menschen immer überlegen. Ja, die gucken auf alle anderen Gruppen runter. Nur im Antisemitismus, da werden sie ganz klein und sagen, oh, die sind so mächtig und die sind so stark und die sind viel gefährlicher und ich mache ja nur Notwehr. Und das ist gewissermaßen die Erklärung. Und das ist die einzige Form des feindseligen Dualismus, wo sich die Leute unterlegen fühlen. In allen anderen Führungen denken sie, oh, ich bin ein Mann, also bin ich allen Frauen überlegen. Verstehst du? Das ist gewissermaßen das, was den Antisemitismus so gefährlich macht. Die Verbindung mit Verschwörungsmythen, weil die Leute denken, alle anderen Gruppen sind mir überlegen. Ja, hier diese mit anderer Hautfarbe und mit anderem Chromosomensatz. Ich stehe über den allen. Aber vor den Juden, da haben sie Angst. Und das macht diesen Antisemitismus so irre gefährlich. Ja. Und wir müssen einfach lernen, die Welt sowohl mythologisch wie auch wissenschaftlich zu sehen. Und wir sind nun mal von unserer Ausstattung her, hat Robert einfach recht, Macaulay, ja, Religion, Mythologie, die ist natürlich, die fühlt sich schön an, damit arbeiten Medien, damit arbeiten Games, damit arbeitet Kunst, damit arbeiten, ja, das ist, macht Spaß, die Welt zu unterteilen in Gut und Böse und dann aufeinander loszugehen. Ja, Warhammer 40k spiele ich mit einem meiner Kinder. Da gibt's dann halt die Ultramarines und die Tyranniden. Und dann wird halt mal nicht Dialog gemacht, sondern wird halt mal eine Dreiviertelstunde, findet halt eine Raumschlacht statt. Alles okay, wenn wir kapieren, es ist ein Spiel. Wenn wir nicht beginnen, das zu übertragen aufs echte Leben. Wenn wir nicht glauben, andere Menschen sind Weltverschwörer, Ärzte wollen uns vergiften, Professoren wollen uns täuschen, Lehrerinnen wollen uns umerziehen, dass wir quasi keine Kinder mehr bekommen und all dieser Wahnsinn. Letzter Punkt noch von mir, wo ich dir danken will, weil mir das auch sehr geholfen hat. Wir hatten ja über Hoss und Hopf unsere Finfluencer, Crypto-Pros, Verschwörungsunternehmer ja auch eine tolle Folge gemacht, die ziemlich viel für Aufsehen gesorgt hat. Und das ist etwas, was mir zum Beispiel in Schulen begegnet. Die Kids heute haben damit zu tun. Und wenn ich über Andrew Tate oder über Hoss und Hopf spreche, dann sind die Ohren wahnsinnig weit offen, weil das ist ihre Lebensrealität. Heutige Jugendliche werden von Leuten getäuscht, werden von Leuten angegraben und man versucht, sie abzuzocken und zu radikalisieren. Und es ist super gut, dass wir es geschafft haben, dagegen ein bisschen aufzuklären. Das ist ihre Sprache. Und dann merken sie auch, wenn ich mit ihnen über die Themen rede, dass die Lehren der Geschichte sie auch selber schützen. Sie sollen sich nicht mit Geschichte beschäftigen, dass sie ein schlechtes Gewissen haben oder sich schuldig fühlen. Das wäre völliger Schwachsinn. Sondern sie sollen sich mit Geschichte befassen, um sich selbst, ihre Lieben und nach Möglichkeit auch die Gesellschaft vor diesem Hass zu schützen. Das ist sozusagen, wofür ich schreibe, podcaste, rede. Und wenn das angekommen ist, bin ich einfach super glücklich.
Das hast du sehr schön gesagt. Also gerade was unsere berühmten Flinfluencer angeht, wissen wir ja, oder sollte man wahrscheinlich gesagt haben, in einer freien Marktwirtschaft kann es keine geheimen, versteckten Investitionsmöglichkeiten geben. Sonst wären Arbitragegeschäfte möglich. Heißt, jemand könnte den Unterschied ausnutzen zwischen, sage ich mal, einer zu hohen Rendite und einem zu niedrigen Risiko. Ergo, in einem freien Markt wird immer Risiko zusammensteigen mit der Gewinnerwartung. Da brauche ich nicht mich verkaufen als jemand, der die geheime Währung vielleicht entdeckt hat oder ein geheimes Finanzprodukt, was noch keins von den Schafen sozusagen kapiert hat. Und dann ist es auch kein Wunder, dass sehr häufig es gerade die vermeintlichen Finfluencer und Crypto-Bros sind, die häufig in Richtung dieser Verschwörungsmythologien dann direkt absteigen, ja.
Aber wir hatten ja sogar Brunnenvergiftung, ja, bei Hoss und Hopf, ja. Und zwar haben sie unser Bodenseewasser angegriffen. Das ist für mich, wir haben jetzt wegen der Klimakrise ja wirklich gerade Niedrigstände am Bodensee, der Rhein leidet und so. Es gibt echte Probleme da draußen, Leute. Und dann kommen Typen her und sagen, hey, ich erzähle euch was hier vom Bodenseewasser und das soll euch unfruchtbar machen und so ein Schwachsinn. Und leider finden sie aber doch immer wieder Menschen, die da drauf reinfallen, ihnen ihr Vertrauen schenken und dann auch ihr Geld.
Man denke an die schwulen Frösche.
Ja.
Du hast richtig gehört. Kennst du auch von Alex Jones. Sehr lustige Figur. Ist natürlich pleite jetzt mit seinem Infowars-Shop. Aber genau da kommt sowas auch her. Ja? Der Staat fügt irgendwelche Chemikalien ins Wasser, damit alle irgendwie homosexuell werden. Ja. Irgendwie, ja? Und das soll natürlich auch Bevölkerung mit kontrollieren. Keine Ahnung, worauf man so alles kommen kann. Also die Kreativität muss man schon loben. Aber das war's auch schon mit dem Lob. Alles andere ist eher zweifelhaft, wenn nicht sogar auch teilweise sehr leicht widerlegbar.
Einspruch, euer Ehren. Du wirst gleich auf die nächste Folge überleiten, aber
du hast es schon gespürt.
Ich habe schon gespürt, du hast dich schon so gesammelt, aber ich will nur sagen, also ich erlebe die Antisemiten und Verschwörungsgläubigen gerade nicht als kreativ, sondern die sind wahnsinnig angstfixiert. Es sind immer die gleichen Mythen. Brunnenvergiftung, Hexenwahn, das zum Beispiel Hexensalbe, ja, ist heute Adrenochrom. Es sind immer wieder die gleichen Verschwörungsmythen, Geldverschwörungsmythen und so weiter. Die werden einfach nur immer wieder neu verpackt und oft noch ein bisschen radikalisiert. Alter Wein in neuen Schläuchen. Es ist sozusagen tatsächlich etwas, was ich erstaunlich finde, dass die eben überhaupt nicht kreativ sind, sondern sie greifen immer wieder darauf zurück, was hat schon in der Vergangenheit funktioniert, geben dem Ganzen einen neuen Dreh. Es funktioniert halt immer wieder. Also ich erlebe Kreativität und so weiter im religiösen Leben, im jüdischen Leben, im interreligiösen Dialog, in den Kirchen, an Universitäten, bei jungen Leuten, da erlebe ich Kreativität. Im Bereich der Verschwörungsgläubigen erlebe ich eine ängstliche Fixierung und die legen quasi immer wieder nur neue Versionen der gleichen alten Platte auf. Deswegen sage ich das auch oft, Verschwörungsgläubige sind sehr viel, aber kreativ sind sie nicht. Die haben viel zu viel Angst und Hass in sich, um noch auch nur mal eine einzige kreative Idee zu haben, sondern sie recyceln eigentlich immer wieder, recyceln ist fast zu positiv, sie greifen quasi immer wieder die alten Verschwörungsmythen auf und geben denen nur ein Update. Vorteil für uns, wenn man es einmal verstanden hat und wenn man einmal zum Beispiel begriffen hat, wie Brunnenvergiftung, Verschwörungsmythen funktionieren, ist man für alle Zukunft safe davon.
Du hast interessanterweise auch in einem Atemzug eigentlich Hollywood mit definiert. Wenn man so drüber nachdenkt, ich meine, auch alle Filme und Stories sind im Grunde auch ständig irgendwie das Gleiche, aber natürlich nochmal neu verpackt, nochmal neu modernisiert, ne? Nochmal so rausgebracht.
Weil der Monomythos, genau.
Ja, genau. Wir hatten es ja auch so mit der Heldenreise.
Genau. Etwas besprochen. Und inzwischen auch Heldinnenreise, genau. Aber es scheint nur zwei Formen zu geben, in denen man tatsächlich Mythen erzählen kann. Die Heldenreise, die Heldinnenreise. Und wie du sagst, eigentlich ist es eine ewige Variation. Aber auch da, wenn man es weiß, kann man es genießen und kann es vielleicht auch ein bisschen besser machen.
Das ist es ja, ne? Und das, glaube ich, spätestens ist eine gute Überleitung.
Ja.
Zu unserem nächsten Thema. Das war auch halb recyceln. Da darf man es ruhig positiv wahrscheinlich mit verwenden. Wir haben ja einmal über Spiele etwa gesprochen. Spiele im Sinne etwa von Rollenspielen. Primär so die man so Mensch zu Mensch vielleicht spielt. Brettspiele, Pen and Paper, Rollenspiele, durchaus auch Computerspiele. Und du warst ja jetzt kürzlich auch wieder in einem Projekt mit beteiligt zum Lernen mit Spielen, wollen wir es mal nennen. Epic Quest, um das schon mal ganz konkret beim Namen zu nennen. Eine Art Spielesystem, natürlich schwer basierend auf den guten alten Pen-and-Paper-System. Da würde ich einfach mal mich freuen, davon zu hören, quasi ein Update zu einer unserer älteren Geschichten zu geben. Vielleicht sagst du gerne nochmal.
Ja, genau. Also es war so, dass ich auf der Didakta war, also die Bildungsmesse, und da hatte ich mehrere Veranstaltungen und das war auch hoch besucht. Und dann weiß ich noch, dann bin ich gefragt worden, was kann man denn machen, um diese quasi Verschwörungsmythen zu knacken? Und dann sah ich da hinten ein Rollenspiel System Epic Quest und habe gesagt, hier, so wie die, ihr müsst lernen, mit Mythen und Erzählungen zu spielen. Dann quasi kann man damit auch umgehen. Das ist eigentlich ja genau das, was wir heute auch besprochen haben. Und die haben sich gefreut. Ich bin dann später hingegangen zu dem Stand. Ich habe mir auch dieses Epic Quest gekauft, 130 Euro. Aber ich dachte, okay, also der jüngste Sohn hat es jetzt auch schon mal in seiner Schulklasse ausprobiert. Es hat auch gut funktioniert und so. Und wir beide sind ja begeisterte Rollenspieler. Ja. Also es gibt momentan eine Bewegung, die sozusagen sagt, Trichterlernen ist out, gerade durch KI. Wir haben jetzt alle Informationen verfügbar, leichter denn je. Sondern wir müssen lernen zu verstehen, erstens, was sind die Gefahren, ja, wenn wir von unserer Kognition her die KI nachher wirklich für eine Freundin halten oder so, wo wird es dann auch problematisch? Wir haben auch schon die ersten Suizide übrigens in den USA. Und zum Zweiten, wie wende ich das aber auch sinnvoll an? Also wir brauchen eine ganz andere Form von Medienbildung, eine ganz andere Form von Skills. Und da würde ich mit dir, du bist ja Rollenspielleiter in Shadowrun, ja, ich Dungeons and Dragons, du Shadowrun, da würde ich mit dir gerne eine Folge zu machen.
Das machen wir definitiv sehr gerne, freue ich mich schon riesig drauf. Bevor ich dann mit unserem berühmten Satz beende, noch einmal so die kleine Empfehlung, also auch für grundsätzlich Lesefaule wie mich, finde ich sehr gut geeignet und auch sehr schön leicht verständlich geschrieben. Wer erwartet jetzt die aktuellsten, aktuellen Verschwörungstheorien irgendwie jetzt hier aufarbeitet zu sehen, so konkret passiert hier nicht.
Mythen, lasst euch nicht Verschwörungstheorien.
Entschuldigung, ich habe mir so sehr versucht, das anzugewöhnen, auch nicht mehr Theorie zu sagen. Gerade ich als Wissenschaftler wohlgemerkt. Bitte, Mythos ist da definitiv besser angebracht, steht auch extra nochmal dick drauf. Wer also die sehen will, der kriegt sie hier nicht, aber zumindest so alles, was, ich sag mal, in der Kognition alles insgesamt passiert. Also nochmal klare Buchempfehlung von unserem Spiegel-Bestseller-Autor Dr. Michael Blume. Und bis dahin und auf die nächste Folge vor allem freue ich mich, wenn es dann wieder heißt, hallo Herr Doktor.
Und hallo Herr Professor.
Blume und Inge.
Zwei Stimmen, vier Kulturen.